willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Wir haben einen wahnsinnig interessanten, inspirierenden und unsäglich guten Autoren in unserem Schnack und Snack heute zu Gast. Malte Rubach, dürfen wir dich, Malte, in München, richtig?
Genau, in der Nähe von München. Ich freue mich auch, da zu sein.
Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hamburg meets München sozusagen oder Monaco, die bayerische Hauptstadt. Wir freuen uns, weil in diesen Zeiten, wo wir noch nicht in einem Ort sein dürfen, um ein Gespräch zu führen, ist das, was wir jetzt machen per Zoom, alles so easy. Und nachdem wir die kleinen technischen Raffinessen hier geglättet haben, soll der Ton auch hoffentlich sehr gut sein. Malte, ich habe dich faszinierenderweise auf einer Joggingrunde im Ohr gehabt, und zwar in einem Podcast, wo du zu Gast warst bei Steffen Dörr. Und das Thema dieses Podcasts war auch vegane Ernährung. Und ich wollte mich einfach kundig tun, was auf dem Markt der Fachkundigen wie dir einfach so von sich gegeben wird, weil ich, als ich den Podcast begann zu hören, dachte, jetzt kommt die große Lanze für die vegane Ernährung und ich mache mich so richtig schlau, denn bekannt ist, dass du ein Mann der Zahlen und Fakten bist und Themen aus dieser riesigen Emotionalität auch auf eine sachliche Ebene bringen kannst, was ich total begeisternd fand. Du bist ja Autor vieler Bücher. Die Ökobilanz auf dem Teller ist dein letztes Buch, das sich sehr um die Nachhaltigkeit beim Essen eben dreht, aber auch das Geheimnis des gesunden Alterns habe ich mit Faszination gelesen und einiges noch dazugelernt. Die Ich-Ernährung und, Rieke, wir waren fasziniert von dem Buch Die Kaffeeapotheke.
Ja, das stimmt. Was noch dazu zu sagen ist, was auch deinen neutralen Blick immer noch wieder darauf schärft, ist, dass du Wissenschaftler bist. Du bist auch Kollege, nicht nur Buchautor und damit Kollege von Heike auch als Autorin, sondern auch bist du Ernährungswissenschaftler wie wir.
Genau, richtig. Also wir haben uns riesig gefreut, als du zugesagt hast. Ja. Malte, wir haben den Schnack und Snack. Was ist dein Lieblingssnack?
Ja, mein Lieblingssnack ist ja, wie euch jetzt schon bekannt ist, das Studentenfutter, das ich auch jetzt hier vor mir habe und die ein oder andere Nuss und Rosine genieße. Und das ist für mich eigentlich so die perfekte Kombination aus süß und ein bisschen Fett und dem ganz nussigen Eigenaroma.
Dürften auch so moderne Variationen bei dir dabei sein, so mit Cranberries oder anderen Trockenfrüchten als den Rosinen?
Ja, klar, also das ist so ein bisschen exotisch, kann es sein. Es gibt ja auch die, wo ein bisschen was Kandiertes drin ist. Aber das Klassische, wie ihr es mir jetzt netterweise zugeschickt habt, das ist so das, was ich am liebsten mag.
Klassisch und gut. Und was kommt bei dir so gar nicht in die Tüte?
Oh, eigentlich kommt bei mir also fast nichts nicht in die Tüte. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich gerne etwas besonders häufig esse. Das war und ist immer noch auch Erdnussbutter. das habe ich mir allerdings während der Pandemiezeit etwas abgewöhnt, weil das doch ziemlich viel Energie einträgt, die ich dann nicht verbrauche. Aber was ich jetzt zum Beispiel ziemlich selten oder auch nie esse, weil es mir einfach zu süß ist und zu, wie soll ich sagen, zu Junkfood-mäßig, nicht weil ich Junkfood nicht gut fände oder verachte, ist einfach so der klassische Süßkram, so Fruchtgummis und oder Marshmallows oder solche Dinge, da bin ich eher nicht so häufig dabei. Aber esse ich ab und zu mal, wenn es sein muss. Marshmallows jetzt nicht, aber Fruchtgummis.
Also eher selten in der Tüte als gar nicht in der Tüte.
Genau.
Okay. Ja, wir haben uns für den Podcast heute überlegt, dass wir pädagogisch nicht sehr sinnvoll mal im Negativen starten wollen. Und zwar haben wir so ganz salopp gesagt, gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also wir kommen irgendwie nicht auf einen Nenner, wir haben heute auch wieder einen Aufnahmefreitag und wieder zig Jugendliche und Kinder auf der Straße in der Fridays for Future Demonstration und wir kommen irgendwie nicht auf einen Nenner im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber was ist jetzt eigentlich genau das Problem? Also warum müssen wir die Klimabilanz auf dem Teller mit bedenken?
Ja, gut, man muss halt eins sagen, die Auswirkung der Ernährung, also schlichtweg der Ressourcen, die wir dafür benötigen, die zu produzieren, das verursacht natürlich auch Klimagase und auf der anderen Seite verursacht es auch noch andere Emissionen, wie zum Beispiel Grundwasserbelastung oder auch Landnutzung oder auch generell der Wasserverbrauch. Ja, nicht nur das Klima ist immer wichtig, sondern eigentlich muss man viele Ökobilanzfaktoren einbeziehen. Und da jeder Mensch jeden Tag was essen muss, summiert sich das, je mehr Menschen auf der Welt leben. Also so einfach ist das eigentlich. Und man kann jetzt das natürlich in Verhältnis setzen zu dem, was wir gängigerweise an Klimagas, jetzt wenn man es auf die Klimagase nur beziehen würde, verursacht durch seine Ernährung. Und dann liegen wir hier in Deutschland und Europa, sage ich jetzt mal, bei knapp 2 Tonnen im Jahr, die man durch die Ernährung verursacht. Das ist allerdings in etwa auch so viel wie beispielsweise auch ein kleines Pony, wenn man sich ein Pony hält, im Jahr verursacht. Oder auch ein, wenn man 2 mittelgroße Hunde hat oder auch einen großen. Also damit will ich sagen, man muss diese Gesamtheit betrachten. Und durch die Ernährung alleine, die macht etwa dann prozentual in Deutschland 15% des persönlichen Klimafußabdrucks aus, lässt sich das Problem leider nicht lösen, wie es so gerne versprochen wird. Das sieht man ja alleine daran, dass die restlichen 85% eigentlich hauptsächlich durch Energie, also Produktion oder Bedarf verursacht werden. Insofern ist die Ernährung ein Teil, aber es ist nicht das Allheilmittel jetzt quasi hier zum Beispiel sich vegan zu ernähren, was ja häufig zum Beispiel so verkauft wird.
Da würden wir gerne gleich nochmal drauf kommen auf das Vegane. Aber das, was so inspirierend in deinem Buch eben ist und warum ich das auch so gerne gelesen habe, ist, also du verteufelst ja auch keinerlei Ernährungsform. Das darf jeder so machen, wie er das möchte, aber sich bewusst sein, dass es eben um das ganze Leben geht, wenn man über Umweltschutz beziehungsweise Nachhaltigkeit nachdenkt. Und was du so toll machst, Malte, ist, dass du immer den Vergleich ziehst, entweder bei der Verschwendung in Anführungsstrichen oder dem Verbrauch von Wasser, dass du es mit Duschen und der Minutenzahl kombinierst, beziehungsweise bei dem Treibhausgasen oder Emissionen mit dem Autofahren. Und was ich so sehr sympathisch fand, ist einfach, dass wir da so Parallelen haben. Dein Schwerpunkt ist ja eben die Nachhaltigkeit, unserer ist die Gesundheit. Aber so wie das Rieke gesagt hat, was ist eigentlich das Problem? Stellen wir uns manchmal die Frage bei Prävention und Gesundheit. Was ist eigentlich das Problem? Warum können wir nicht nachhaltiger denken? An dich die Frage. Oder warum für uns in unserem Bereich, warum fällt es Menschen so schwer, präventiv die Gesundheit zu schützen? Hast du eine Idee?
Ja, rein psychologisch ist es ja schon bekannt, dass wir einfach Ereignisse, die noch weit in der Zukunft liegen, nicht so schwerwiegend empfinden, als würde es eben schon morgen passieren. Und dementsprechend sind wir dann auch nicht unbedingt so impulsfreudig, das auch heute noch anzugehen, das ist ein Problem, sondern verschieben es eben gerne auf morgen. Und das ist, glaube ich, gerade beim Thema Prävention auch in der Gesundheit der Fall. Und das trifft ja irgendwie auch bei dem Klima zu, weil das ziemlich noch in der Zukunft liegende, zwar nicht endlos, aber doch für uns heute Lebende vielleicht nicht direkt bedrohliche Szenarien sind, abgesehen jetzt mal von ein paar Unwetterlagen oder Trockenphasen, aber ich glaube, so wir werden es noch nicht so richtig zu spüren bekommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man jetzt noch nicht in dieser Drastizität das Ganze angeht. Aber man darf natürlich auch nicht in das gegenteilige Extrem verfallen, dass man jetzt sagt, ab jetzt müsst ihr quasi Buße tun und dogmatisch irgendwelche Verzichtsszenarien entwirft. Das sehen wir ja gerade, wie das ist, wenn man in einem Pandemie-Lockdown ist, dass dann eben die diverse gesellschaftliche auch positive Faktoren leiden. Nicht zuletzt, weil auch die Wirtschaft darunter leidet, nicht zuletzt, weil eben auch jeder Einzelne seinen Bewegungsradius stark einschränken muss. Und wenn man sich das jetzt mal ansieht, was das weltweit an Klimagaseinsparungen bewirkt hat 2020, dann waren das etwa so 4-7%. Und das Problem ist jetzt aber nun, dass so ein extremer Verzicht, so ein extremer Shutdown, den ja manche sich irgendwie als realistische Alternative zu unserem jetzigen Lebensmodell vorstellen, tatsächlich, indem man einfach Dinge verbietet, dass das am Ende natürlich bei wachsender Weltbevölkerung, wir erwarten ja noch 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, dass das bei wachsender Weltbevölkerung so ein absoluter Verzicht, wie man jetzt erleben, gar nicht wirksam werden kann, weil die werden Basisversorgung benötigen, wie jeder Deutsche, wie jeder Europäer, wie jeder andere Mensch auf der Welt. Und sobald da Energie reinfließt, sobald der was isst, wird der mindestens, sagen wir mal, im Durchschnitt des weltweiten persönlichen Klimafußabdrucks 3 Tonnen im Jahr an Klimagasen produzieren. Das heißt, so kommen wir da nicht hin, dass jeder verzichtet.
Und wo sind wir jetzt? Also wenn 3 Tonnen Klima
mindestens?
Ja, mindestens. Wo sind wir denn jetzt gerade, um das mal so einordnen zu können? Oder weil das sind Zahlen, ich kann mir überhaupt gar keine 3 Tonnen Gas vorstellen. Also es muss ja, also 3 Tonnen kann ich mir vorstellen, aber Gas, das sind ja Volumina, die sind ja unermesslich groß.
Ja, das ist dann das CO2-Äquivalent nach seinem Molekulargewicht sozusagen in Tonnen umgerechnet. Und der Durchschnitt in Deutschland, der liegt jetzt etwa bei 11 Tonnen. Mhm. Ja, in der EU liegt er so ungefähr bei 9, also da liegen wir schon ein bisschen drüber. Und weltweit, wie gesagt, da kommt man so roundabout ja, auf 3-4 Tonnen, je nachdem, wo man ist. Also es gibt auch Länder wie in Katar, wo die auf über 70 Tonnen im Jahr kommen, durch Klimaanlagen, nicht Klimagasanlagen und solche Dinge, die halt einfach energieaufwendig sind. Und deshalb sage ich, selbst bei einer extremen Lebensumstellung, da gibt es ein schönes Projekt von Dirk Gratzel, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, Project Green Zero, wo er darstellt, wie er versucht, von etwa, ich glaube, 27 Tonnen im Jahr auf möglichst wenig Tonnen im Jahr runterzukommen. Und er schafft es unter aller Anstrengung wirklich auf etwa 6,5 bis 7 Tonnen runterzukommen. Obwohl er hat schon das Haus saniert, fährt nur noch mit der Bahn oder im E-Auto oder möglichst gar nicht mehr, lebt quasi vegetarisch bis vegan, isst nur noch selbst erlegtes Wildfleisch und zu besonderen Anlässen mal ein Stück Käse so ungefähr. Und also bei der Ernährung hat er, glaube ich, sich von etwa 2,5 Tonnen im Jahr auf 0,6 etwa runtergebracht. Das ist natürlich schon ein extremer Schritt, wenn man das so hinkriegt. Das würde ich sagen, schafft sogar eine vegane Ernährung, rein vegane, nicht besser. Er isst ja noch Fleisch und trinkt vielleicht auch mal irgendwie ein Glas Milch. Aber der Rest ist trotzdem quasi noch da. Und damit liegt er quasi ein bisschen unter dem europäischen Durchschnitt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, solange wir keine alternative Energiequelle haben.
Das heißt, die Lösung ist eher die alternative Energiequelle als den Verzicht sozusagen. Also oder das Verbot gar, was du ja eben schon mal gesagt hast. Denn
ja, der Verzichtsweg ist der auch gerade mit dem Beispiel mit Corona und unseren daueranhaltenden Lockdowns, das klingt auch so, unverlockend, muss ich sagen.
Das klingt nicht sexy, das klingt nicht so, als wenn man da mitmachen möchte. Und das ist ja genau das, was ich glaube, eines der Probleme auch ist in unserer Kommunikation. Zumindest als wir mal den Dirk Steffens mit seiner Frau hier hatten, die haben eine Stiftung zur Artenvielfalt, also Biodiversity Foundation. Und als wir die interviewt hatten und im Gespräch hatten, ging es eben auch darum, dass Verzicht eigentlich der falsche Ansatz ist. Also, dass wir das und das und das nicht machen sollten, um in deren Fall die Artenvielfalt zu schönen oder aus deiner Sicht wahrscheinlich die Nachhaltigkeit und die Ökobilanz zu verbessern. Oder aus unserer Sicht ist auch nicht der Verzicht wichtig, um Gesundheit zu schützen. Also, wenn es Verzicht nicht ist, was ist es denn dann, was wir vielleicht kommunizieren sollten? Worum geht es denn eigentlich?
Also es beginnt eigentlich alles mit der korrekten Information, die frei ist von Dogmatismus oder Ideologie.
Ja.
Und ich wirklich schätze jeden Menschen, der sich mit Ernährung beschäftigt und sich irgendwie für sich selbst was Gutes tun will und auch für die Umwelt. Aber man muss es so simpel sagen, eine vegane Ernährung ist per Definition eine dogmatische Ernährungsweise. Ein Dogma kennzeichnet sich dadurch, dass man eine gewisse Norm als unumstößlich wahrheitsgemäß wertet, egal ob nun da Zweifel angebracht werden oder nicht. Und das ist nun mal so, wenn ich tierische Lebensmittel ausschließe aus dem tierethischen Kontext heraus, wenn ich das Lebensmittel ausschließe, dann ist das ein Dogmatismus, denn ohne diesen Kontext würde es eine vegane Ernährung ja nicht geben. Also insofern ist das ein klassisches Dogma und damit ist das auch eine dogmatisch geleitete Ernährung. Und das ist zum Beispiel für viele Menschen in der Welt gar nicht realisierbar. Ja, so eine Ernährungsweise auch aus ethischen Gesichtspunkten umzusetzen. Und insofern wird häufig aber auch, um das dann als eine realitätsnahe oder sinnvolle Ernährungsweise anzupreisen, auch mal in die Trickkiste gegriffen, wenn es darum geht, eben gesundheitlich positive Effekte vorteilhafter darzustellen als zum Beispiel zu einer normalen Mischkost oder anderen Ernährungsweisen oder eben auch Umwelteffekte. Und dieses Informations- oder Miss- und Desinformationsgefälle muss man nicht nur bei der veganen Ernährung, bei allen vielen Ernährungsstilen und Weisen, die nicht wissensgeleitet nur arbeiten, wie zum Beispiel auch der Säure-Base-Ernährung, muss man für Verbraucher, Konsumenten plausibel einfach darstellen. Das geht manchmal gut in einem direkten Face-to-Face-Gespräch, wie ihr das sicherlich in der Beratung häufig habt. Aber dann kommen die Leute erst zu euch, nachdem sie schon quasi 1000 Dinge ausprobiert haben und sich gar nicht mehr sicher sind, was jetzt nun richtig ist, weil einfach auch in der Medienlandschaft und im Ratgeberbereich so viele Falschinformationen von Menschen verbreitet werden, die gar keine Expertise haben. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Und der zweite Punkt, wenn man dann den Informationsbedarf so vermittelt hat oder gedeckt hat, dann wäre tatsächlich das Stichwort bewusster Konsum angesagt. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich leerer Begriff und den verwendet jeder ziemlich häufig wahrscheinlich, hat man schon 1000 Mal gehört, aber im Bereich Ernährung würde das schlichtweg bedeuten, dass man mal, so wie ich mein Buch gemacht habe, sich anguckt, was sind denn die Lebensmittel, die auch von der Verzehrsmenge her die größten klimawirksamen und auch bei der Landnutzung und Energieverbrauch die größten wirksamen Effekte zeigen. Und da ist an erster Stelle das Fleisch und das muss man schlichtweg dann einfach reduzieren und zwar mindestens um die Hälfte. So, das kann man schon mal für sich machen und wenn man sich dann die Planetary Health Diet oder auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit ihren Empfehlungen anguckt, dann sind das etwa 300 bis 600 Gramm die Woche, die man noch essen könnte, ohne Gesundheit und Umwelt zu schaden. Das ist, glaube ich, indiskutabel. Und dann kann man aber weiter gucken. Das war für mich sehr überraschend, dass zum Beispiel auf Platz 2 nach dem Fleisch und noch vor Getreideprodukten und Milch und Milchprodukten sowohl bei der Landnutzung als auch bei den Emissionen, also den Klimagasen, dann die Getränke kamen. Ja, und das ist wirklich ein spannender Fall. Das zeigt nämlich, Getränke für sich genommen haben pro Kilogramm, wie es häufig ja auch dargestellt wird, wenn Lebensmittel verglichen werden, einen ziemlich geringen Fußabdruck, was Landnutzung und auch Klimagase oder Energieverbrauch betrifft. Aber da wir ja jeden Tag 2,5 Liter trinken sollen, summiert sich das dann auf. Und das ist zum Beispiel auch für Getreideprodukte der Fall. Und selbst wenn wir jetzt, wie ja häufig dann empfohlen, mehr Gemüse essen würden, dann würden wir auch trotz des geringen Kilogramm Fußabdrucks von Gemüse am Ende in Summe durch mehr Gemüse essen auch deren Klimawirkung wieder steigern. Und bei Getränken kommt das hauptsächlich dadurch zustande, dass es halt gerade mal etwa 20% Leitungswasser sind, die wir scheinbar in Deutschland trinken. Und der Rest sind eben abgefüllte Getränke. Und das macht dann eben einen Unterschied.
Das heißt, also wenn es um den... Bei Fleisch geht es eher um die Reduzierung aus gesundheitlicher wie auch aus ökologischer Sicht zielführend ist, wenn man sagt, man möchte Also man braucht ja keine riesigen Mengen an Fleisch, das ist klar. Fleisch ist gleichzeitig aber eine mögliche Ressource, um irre schnell und viel von bestimmten Mineralstoffen aufzunehmen, beispielsweise, was über eine fleischlose Kost schwerer ist. Ich sage immer extra nicht unmöglich, aber man muss sehr viel wissen und sehr stringent sein, auch in seiner Lebensmittelauswahl. Und an zweiter Stelle die Getränke, das ist echt spannend. Also Getränke, meinst du damit Wasser und alles, was auch, also auch Wasser, was abgefüllt ist, oder
okay. Alles abgefüllte, aufgekochte und wieder transportierte und aromatisierte, also alles, was quasi nicht aus dem Leitungshahn kommt. Ja. Das ist, sind etwa 3/4 aller Getränke, die wir täglich trinken, offensichtlich. Also ich nicht, ich trinke, oder wir hier trinken eigentlich nur Leitungswasser.
Ja.
Und mal auch einen Kaffee, der jetzt nicht besonders gut abschneidet im Klimafußabdruck, aber 1-2 Tässchen am Tag kann man da schon sich gönnen. Und Tee sowieso. Ja. Mhm. Aber die Summe macht's.
Mhm. Das ist sehr spannend, weil ich bin so eine Wasserflaschentrinkerin. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass das so ein Mineralwasser ist, was auch einen richtig intensiven Eigengeschmack hat. Mir schmeckt das tatsächlich am besten, aber das ist vielleicht der Punkt, wo ich persönlich heute aus dem Gespräch rausnehmen kann. Da könnte ich noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass ich kein Auto mehr habe.
Das erschwert sowieso das Kistentragen. Ja.
Ich hole alles mit dem Fahrrad. Und wenn man das so hört und liest, was du zu sagen hast, dann hört man natürlich immer mit dem eigenen Ohr, also mit dem persönlichen Ohr zu. Also es rein auf der sachlichen Ebene zu lassen, ist ja ganz schwer. Weil ich finde, man stellt sich ja auch in Frage, wo kann man selber noch mal besser werden, was kann man machen. Und da ist es eben, du hast schon genannt, diese Planetary Health Diet ist ja ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, damit lässt sich Gesundheit und auch Umwelt schützen oder fördern, sage ich mal. In unserer Praxis, und da ist wieder, das ist so spannend, was du da wohl zu sagen wirst, in unserer Praxis kommen ja vor allen Dingen Menschen hin, die zumeist ein Thema haben mit dem Bauchfett, also dass ich vermehrt Bauchfett angesammelt habe, sprich entweder sind sie adipös oder aber es sind auch die sogenannten Tofis, also die sind gar nicht adipös und haben Gewicht zugenommen, sondern haben eine erhöhte viszerale Fettmasse. Die Planetary Health Diet ist ja eine Kostform, die auch eine große Getreidemenge vorsieht. Was sagst du dazu? Wir haben ja Interessantes in deinem Buch gefunden.
Ja, also zunächst mal unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ich habe letztens in einem wunderbaren Buch von Bill Bryson eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers gelesen. Wenn quasi alle Amerikaner Normalgewicht hätten und man würde quasi den überschüssigen Anteil an Gewicht auf neue Menschen verteilen, dann könnte man quasi 1 Milliarde Menschen mehr auf die Welt setzen. Insofern,
ja, das ist
dahin geht auch so meine Antwort jetzt. Getreideprodukte sind schon immer Kalorienlieferanten gewesen. Also sprich, wir haben letztlich mit der Erfindung der Landwirtschaft, aber auch schon der Beginn der Kulturen, der frühesten Zivilisationen, steht ja auch in meinem Buch so ein bisschen drin, die beruhten letztlich auf dem Anbau von Getreide und überhaupt der Möglichkeit, es zu kultivieren, weil es einfach Kalorienlieferanten sind. Aber es ist eben nicht ja das Einzige, was wir brauchen. Das wird häufig auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion vernachlässigt, dass eben gesagt wird, man braucht so und so viel Kalorien aus der Pflanze, um eine Kalorie tierisch zu produzieren. Das ist aber völlig irrelevant, weil tierische Lebensmittel sind keine Kalorienlieferanten, sondern, wie du es vorhin gesagt hast, Mikronährstofflieferanten im engeren Sinne, außer die Milch vielleicht und das Ei am Ende noch. Aber ansonsten, solange ich jetzt nicht die Fettschwarte esse, ist das kein Energielieferant an sich. Und deshalb ist bei der Planetary Health Diet dieser Getreideanteil auch so zu verstehen, dass man damit einen Großteil der Kalorien, die empfiehlt, also diese 2,5, wir gehen ja von 1200 bis 2500 Kalorien am Tag aus, die man braucht, um versorgt zu sein. Und das soll halt maßgeblich über Getreide funktionieren. Mhm. Man kann es aber auch durch Knollen, da ist ja mal dann bei Knollen so ein Schwankungsbereich angegeben, andere stärkehaltige Produkte vollziehen. Aber sie lässt da eben einen gewissen Spielraum, wie man es tut. Wobei bei Getreide, die einen fixen Wert vorgeben, das habe ich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht verstanden, warum das auf Getreide so fixiert ist.
Ja, also man mag ja fast Rückschlüsse ziehen oder Parallelen ziehen zu den Entstehungen unserer Ernährungsempfehlungen, die ja auch gesagt hat, so und so viel Fett braucht man, so und so viel Eiweiß braucht man mindestens und der Rest muss dann Kohlenhydrate sein. Weil Alkohol kann es ja nicht so freigeben. Ja, also könnt ihr auch über Alkohol den Rest ausgleichen. Aber das ist jetzt auch nicht zielführend, wenn es um Gesundheit geht. Also hat man einfach den Rest als Kohlenhydrate festgelegt. Und wenn man sich jetzt viel bewegen würde, wie das viele Nationen und Kulturen auf dieser Welt tun, ist das sicherlich auch gut und überhaupt gar kein Problem. In unseren Breiten in Deutschland oder aber auch in die USA gucken, nach England gucken, da wird es ein Problem, diese Planetary Health Diet. Das heißt, wir haben ja in deinem Buch ein Fazit, also es ist natürlich blöd, jetzt mitten im Podcast schon über das Ende deines Buches zu sprechen, aber
da steht das aber einfach so schön.
Das war so wunderbar zu lesen, dass du eben sagst, mehr Gemüse und Hülsenfrüchte essen. Machst du das selber auch?
Ja, bewusst durchaus. Mhm. Und da steht ja auch, weniger Getreideprodukte essen.
Ja,
interessanterweise, weil eben genau was ihr auch angedeutet habt, die Menge, die wir auch an Getreideprodukten essen, ist sogar nach Planetary Health Empfehlung etwas eigentlich zu hoch. Mhm. Und man braucht eigentlich, wie du sagst, nicht unbedingt diesen hohen Kohlenhydratanteil in der Nahrung. Es ist ja auch eigentlich bisher nur für Protein wirklich eine Zufuhrempfehlung wissenschaftlich evident. Ja. Für Fett und Kohlenhydrate sind das ja letztlich Richtwerte oder Schätzwerte, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es keine exakte Zufuhrempfehlung, die anhand von klinischen Mangelsymptomen wie beim Protein irgendwann mal wissenschaftlich bestimmt wurde. Und das ist aus meiner Sicht schon auch ein Hinweis, dass sich diese beiden Energieträger relativ gut gegeneinander austauschen lassen. Mhm. Und am Ende ist dann auch die Nahrungsquelle damit auch austauschbar. Also sprich, wenn wir jetzt sehen, Getreideprodukte sind aufgrund des hohen Verzehrs in Deutschland etwa gleich auf mit der Klimawirkung von Milch und Milchprodukten, obwohl Milch und Milchprodukte ja pro Kilogramm gesehen einen deutlich höheren Fußabdruck haben, dann kann man schon empfehlen, auch bei Getreideprodukten einfach bewusster hinzugucken. Ja, muss ich gerade das, als was ich so mal schnell um die Ecke to go mitnehme oder wie viel Brot esse ich jetzt am Tag? Und damit komme ich dann quasi kurz noch zum Gemüse und zu den Hülsenfrüchten, weil einfach da auch ich sehe, dass wir haben diesen riesen Proteinhype mit allen möglichen Proteinprodukten, wo extra Protein aus Soja, Proteinisolat oder sonst was reingeimplantiert wird, nenne ich das jetzt mal, und dann kauft man das teuer und statt eben die Bohnen oder Erbsen, Kichererbsen, was auch immer, direkt zu essen, was umwelttechnisch viel, viel verträglicher wäre, ein volles Produkt, also ein Lebensmittel vollwertig ist, was noch viele andere wertvolle Inhaltsstoffe außer dem Protein hat und wäre gesundheitlich, umwelttechnisch, ernährungstechnisch viel, viel besser. Mhm. Und man muss es aber eben bewusst einplanen. Ja, und das geht genau wie beim Gemüse am besten meiner Meinung nach durch Rezepte. So langweilig oder simpel das klingt. Ansonsten verfällt man in irgendein Muster, wo man schnell verfügbar irgendwas greift, das gerade präsent ist. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen, Rezepte auszugucken. Das machen wir halt immer bewusst. Vor allem meine Frau, die quasi da die Rezeptbücher wälzt und dann besprechen wir das. Und je mehr Übung man hat, vor allem auch als Paar oder auch in Familien, muss man das wirklich einspielen und je mehr Übung man darin hat, dann geht das auch schneller und man einigt sich schneller auf etwas und das Kochen geht dann auch schneller und das Essen ist dann umso leckerer.
Absolut. Und ich glaube, zu dem Punkt sind jetzt viele in der Corona-Zeit gekommen, wo man nicht mal eben schnell mehr irgendwo irgendwas irgendwie irgendwann essen konnte, sondern auf einmal hat man sich zu Hause in Familien, in Paarbeziehungen darum kümmern müssen, was kommt denn immer auf den Teller, und die Nudeln hängen einem ja auch dann irgendwann aus dem Halse raus. Also das kannst du ja so häufig gar nicht essen. Wenn jetzt Gemüse und Hülsenfrüchte so also weit vorne steht, auch in deinen Empfehlungen, dann ist das natürlich erstmal also total gesund. Ich freue mich oder wir freuen uns wahrscheinlich. Du nickst hier ganz. Das ja. Nicken, das hört keiner.
Das stimmt.
Das ist ja erstmal wunderbar. Aber macht es denn einen Sinn aus Nachhaltigkeitssicht und Ökobilanz, ob dieses Gemüse aus Deutschland, Zentraleuropa, ganz Europa oder international kommt, also woher es kommt, und ebenso für den Bereich der Hülsenfrüchte, weil ich sage jetzt mal Soja aus Deutschland, Soja aus Europa und Soja international, um daraus auch Ersatzprodukte, vegane oder tierfreie Produkte zu machen, um eine große Menge an Eiweiß zu nehmen, hat ja einen totalen Trend. Also die sind sehr angesagt. Aber ich frage mich dann manchmal, ist so ein Soja aus Südamerika oder USA, wo so die größten Anbaugebiete sind, wirklich jetzt zielführend für uns?
Und also nee. Also das ist aus meiner Sicht eine Ergänzung zu einer vollwertigen Mischkost oder abwechslungsreichen Mischkost, besser mal so gesagt. Natürlich für jemanden, der sich vegan ernährt oder vegetarisch, ist das tatsächlich eine gute Alternative. Letztlich dann auch egal, wo es herkommt, weil der hat ja dann nicht die Alternative auf ein regionales Schweinefleisch oder Hühnerfleisch oder Milch umzusteigen, wenn er sich vegan ernährt. Dann hat er aus meiner Sicht sozusagen diese Notwendigkeit schon, egal wo das dann herkommt, so wie jeder andere Mensch auch gucken muss, wo seine Ernährung oder Nahrungsmittel herkommen, wenn er sie nicht gerade vor Ort verfügbar hat oder selbst anbaut. Also insofern muss man das unterscheiden, aber von der Ökobilanz prinzipiell her betrachtet, arbeiten natürlich auch schon die Firmen damit, dass sie sagen, es ist französischer Soja oder italienischer Soja, da kann man es schon ein bisschen besser kultivieren. In Deutschland ist die Kultivierung von Hülsenfrüchten aufgrund der Bodenqualitäten halt generell etwas schwieriger. Man hat zwar jetzt inzwischen, glaube ich, Sojaanbauflächen von 70 oder 80.000 Hektar erreicht, aber das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, um Bedarf zu decken, der dann die lokale Tierernährung berücksichtigt, also Futtermittelproduktion und so weiter. Man muss sich aber vor Augen halten, der Sojaimport, das wird ja auch immer so in alle Höhen gespielt, das ist quasi, da meint man manchmal, das wäre quasi 100% der Futtermittel. Also von allen Futtermitteln, die in Deutschland verfüttert werden, macht der Soja-Extraktionsschrot gerade mal 2% aus etwa. Ja, genau. Das ist aber für eine Message oder eine provokante These nicht ausreichend. Dann nimmt man lieber dann die 3 Millionen Tonnen und es hört sich dann eben schon besser an und dann rechnet man das noch auf die Fläche Regenwald um und dann ist das Drama perfekt. Aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann ist der Anteil relativ niedrig. Wobei, wenn man nur den Proteingehalt nimmt, dann macht es ein Viertel Protein. Versorgung der Nutztiere aus. Und dann spricht man von der sogenannten Proteinlücke. Und wenn man die natürlich durch regionale Eiweißversorgung schließen könnte, dann hätte man eine ganz andere Voraussetzung. Ob Soja mal dazu zählt, ist eine andere Frage. Aber zum Beispiel Raps ist da auch ein lokaler Player, der da sowas möglich machen könnte. Und der weitaus kleinere Teil ist ja sowieso dann für die menschliche Ernährung, der hier importiert wird. Witzigerweise werden auch große Mengen Soja nach Deutschland in Ölmühlen importiert, um dann quasi als das mal die größte Produktionsmenge Sojaöl dann wieder zu exportieren. Und der Extraktionsschrot geht dann auch wieder in die Tierernährung. Also das ist ein Soja-Kreislauf um die Welt letztlich. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle man den unterbrechen könnte, außer dass man einfach kein Soja isst. Weil das müssen wir ja nicht unbedingt, wenn man Mischköstler ist. Da haben wir hier wunderbare, auch regionale, also eine Erbse, die gibt es auch in Deutschland, eine Gartenbohne gibt es auch in Deutschland, als Hülsenfrüchte jetzt mal Erdnüsse, gibt es zwar jetzt nicht direkt in Deutschland, aber kriegen wir aus Europa. Und alles, was aus Europa kommt und Saison hat, das kann man eigentlich auch noch guten Gewissens einfach essen. Und ich sage mal, etwa 75% aller Lebensmittelimporte kommen aus Europa. Ja. Und also wir essen da auch nicht den Afrikanern was weg. Da kommen etwa so 1-2% aller Lebensmittelimporte her. Der Rest kommt dann aus Nordamerika, Asien und Südamerika. Also ein bisschen noch aus Zentralasien. Also wir sind wirklich eigentlich gut versorgt. Und in Deutschland hat man einen sehr guten Selbstversorgungsgrad, fast mit allen Lebensmitteln, außer Obst und Gemüse, dummerweise. Da liegt es nur bei 20-30%. Aber die anderen europäischen Länder können das ziemlich gut ausgleichen.
Das heißt, also du hast es eben schon mal angedeutet, diese Verteilungsgerechtigkeit, also dass wir Afrikanern etwas wegessen oder aber andersrum Afrikanern das Leben, also ich sage jetzt mal Afrikaner stellvertretend für alle dritte Welt oder möglicherweise auch niederen Schwellenländer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also du, habe ich dich richtig verstanden, dass unsere Art der Ernährung wenig zu tun hat mit dem, was auf den Märkten Afrikas ist, also was, besser gesagt, was in den Mägen Afrikanern und eben ähnlichen Kulturen, Personengruppen auf diesem Planeten sind. Ich stelle das deswegen so in Frage, Malte, weil ich vor vielen Jahren, da gab es einen Film, der hat mich eigentlich am meisten wachgerüttelt, der hieß We Feed the World. Mhm. Und hast du den auch gesehen?
Ja, ja.
Mhm. Ja, so ein Klassiker, der ziemlich früh mal wachgerüttelt hat, was eigentlich auf dieser Welt alles falsch läuft, von Gentechnik-Ansätze in Rumänien, weil da die Böden halt so wenig belastet sind und man eben noch sehr gut forschen kann, bis hin auch zu der Verteilung oder internationalen Verteilung von Lebensmitteln. Und ein damals noch tätiger Mann der FAO, der Jean Ziegler, kam mit zur Welt, zur Sprache und hat eben deutlich gemacht, dass wir eigentlich schon sehr dafür mit zutragen, dass es Menschen auf der Welt schlechter geht als uns Europäern oder Nordamerikanern, weil wir eben so viel produzieren, also eine irre Überproduktion haben, die subventioniert wird und die dann eben zu kostengünstigen Preisen auf den lokalen Märkten international verkauft werden kann. Mhm. Haben wir vielleicht doch einen Einfluss auf das, was international passiert?
Also das ist auf jeden Fall richtig, was du alles gesagt hast. Und da müsste man gleich nochmal getrennt das behandeln, weil das ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Mhm. Die andere letzte Frage, was unser Ernährungs- und Konsumverhalten in Deutschland das beeinflusst, kann ich mit fast nicht bis gar nicht beantworten, weil wir schlichtweg gar nicht von der Anzahl der Einwohner eine Nachfragewirkung haben, selbst wenn es unseren Binnenmarkt befeuert, was ja schön wäre. Aber ich habe ja eben gesagt, wir haben gerade mal 20-30% Selbstversorgung. Also wir exportieren jetzt nicht Gemüse und Obst in alle Welt. Wo was exportiert wird, das ist tatsächlich da im Tierbereich. Das geht vielfach nach Asien. Die Teile, die nicht mehr hier verwertet werden, leider, weil sie einfach nicht mehr kulturell so akzeptiert sind wie Innereien und solche Dinge. Da ist was dran. Aber ich sag mal, das Schlauste, was dann der deutsche Verbraucher machen kann, ist tatsächlich ein regionales Produkt zu kaufen, das auch saisonal ist. Nur dann macht es am meisten Sinn, weil dann hat er wirklich vielleicht die Möglichkeit zu sagen, es ist ein Produzent, der hier ist, der auch für die Markt hier produziert vorwiegend und der auch die Umweltbedingungen hier beeinflusst. Weil man muss ja sehen, zum Beispiel ein Kilogramm Cashewnüsse hat den gleichen Wasserverbrauch wie ein Kilogramm Rindfleisch. Wenn ich jetzt also denke, ich ernähre mich zum Beispiel vegetarisch oder vegan oder low carb, da ist ja auch Cashew-Mousse gerne als Ersatz, Butterersatz dabei oder sowas, dann ist die Cashewnuss in der Regel irgendwo in Indien oder Südamerika produziert. Mhm. Und dann kann ich natürlich dort das Wasser, was dort aus dem Grundwasser entnommen wurde, zur Produktion dieser Cashewnuss, das häufig unter Bewässerung stattfinden muss, nach Deutschland importiert. Und dann habe ich trotz meines guten Gewissens, weil ich ja zum Beispiel Tiere verschont habe oder was auch immer, vielleicht die Menschen dort die Lebensgrundlage bezüglich des Wasser, der Wasserversorgung geschmälert zumindest. Und das muss man sich immer bei dieser Konsumethik vor Augen führen. Also nur weil ich zum Beispiel eine Tierethik vertrete, die ja durchaus Sinn macht in vielen Bereichen, heißt das nicht, dass ich dann eine vollumfängliche Konsumethik habe, die niemandem mehr schadet und vielleicht sogar auch Menschen. Und da muss man sich dann wieder fragen, zählt denn der Mensch dann mehr oder das Tier? Und wenn der Mensch, ist es dann der in Indien oder hier? Und so kann man das alles durchdeklinieren. Und auch Jean Ziegler ist ja ein ganz großer Experte drin in dieser Gerechtigkeitsdebatte. Und da muss man einfach sagen, dass man da am Ende nie an einen zufriedenstellenden Punkt kommt. Und das ist dann eben dieses zweischneidige Schwert. Wir hätten heutzutage ohne diese Agrarmultis, nenne ich sie jetzt mal, diese multinationalen Konzerne, niemals das Produktionsvolumen, das viele Menschen in vielen Ländern der Erde versorgt. Ja, also, und wir sehen auch in Afrika ist zum Beispiel der Fußabdruck von der Klimawirksamkeit momentan noch doppelt so hoch, etwa wie in Europa, obwohl wir ja deutlich industrialisierter sind. Das liegt daran, dass die halt noch zum überwiegenden Teil Kleinfarmbetriebe zur Selbstversorgung haben, die einfach nicht effizient arbeiten. Das Gleiche gilt auch für Indien als größter Milchexporteur oder Milcherzeuger eigentlich sogar der Welt inzwischen. Ja. Die haben quasi eigentlich von der Effizienz her betrachtet dreimal so große Milchviehherden, als sie eigentlich bräuchten, was natürlich unnötig viel Klimagase verursacht, weil sie einfach keine effiziente Großviehhaltung haben. Mhm. Und so gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Bild, dass wir uns halt vorstellen, wie sieht eine gerechte Verteilung von Lebensmitteln aus und so weiter, und die auch noch ökologisch ist und gesund, und dem, was halt einfach auch rein, nennen es jetzt mal effizienztechnisch, was dann wieder mit Wirtschaften zusammenhängt, am Ende doch weniger Klimagase verursacht. Aber da müssen wir uns ja irgendwann entscheiden. Und ab einer bestimmten Menschenanzahl auf der Erde wird diese ethische Frage immer schwieriger. Und da müssen wir halt immer abwägen.
Die ethische Frage ist vielleicht auch gar nicht zu beantworten, weil wir gar nicht immer in allen Prozessen mit drinnen sind, wenn wir uns jetzt anschauen, wie wird was wo produziert. Selbst der ethische Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln irgendwo auf der Welt kann sehr unmoralisch sein, wenn sie hochgedüngte Produkte sind, die wo das Düngemittel mit über die Menschen gesprüht wurde, weil sie halt gerade da waren. Also auch das ist ja äußerst unmoralisch, sowas zu unterstützen. Ich finde deinen Gedanken sehr schön, dass man lokal kauft, die Region stärkt, die Menschen in der Umgebung stärkt, und natürlich auch aus der Sicht, Rieke, das ist vielleicht für dich und deine Tätigkeiten in den Schulen ganz toll, dass man einfach Menschen auch wieder an Lebensmittel heranführt, also wieder mal den Kontakt gibt, denn ich bin ganz viel auf landwirtschaftlichen Betrieben in den deutschsprachigen Ländern und ich bin Stadtkind, ich bin so überhaupt nicht aufgewachsen. Also ich bin geritten als Mädchen und das war der einzige Kontakt zu Pferdemist. Und bis ich auf Höfen war und Zyklen und Organismen kennenlernte und Strukturen auf Höfen, hat das ja lange gedauert. Also da war ich Ende 20 und ich habe Bauklötze gestaunt, was ich über Lebensmittelproduktion eigentlich alles nicht weiß, obgleich wir ja alle das Studium der Ökotrophologie in eingesogen haben. Und wir manchmal die Debatte, und das gefällt mir so an dem, wie du argumentierst, Malte, ist, dass wir über etwas diskutieren, wo wir manchmal gar keinen Einblick haben.
Genau.
Und diese Landwirte, mit denen ich da zusammen bin, die frage ich dann immer, was haltet ihr denn von einer tierfreien Produktion? Also wie ginge das? Ne? Wie haltet ihr eure Böden fruchtbar? Weil dafür ist Mist ja zum Beispiel total wertvoll. Und ein Ziegenbauer hier im Norden Deutschlands, also bei Göttingen, der hat, wenn wir als Gruppen dann auf dem Hof waren und gesagt, die Teilnehmer dann fragten, ja, essen Sie denn Ihre Tiere auch? Mhm. Und dann hat er nur gesagt, ja, was soll ich denn sonst damit machen? Also ich kann sie ja nicht wegschmeißen. Das ist ja Ehrerbietung, dass ich sie mir einverleibe. Und das war manchmal erstmal schockierend natürlich, dieser Gedanke. Gleichzeitig ist das aber ein sehr natürlicher Gedanke. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Natürlichkeit, das ist ja einer, der schon, ich glaube, bei vielen Menschen so vorherrscht, würde ich sagen. Also wieder ein bisschen ja, Natürlichkeit in der Lebensmittelwelt, auf dem Teller und so weiter. dass der Ansatz, den du hast und wo du ja zum Fazit gekommen bist, auch also mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr natürliche Lebensmittel, eben auch Einsatz hat, mehr ökologische Lebensmittel. Wie bist du denn zu dem Satz und weniger konventionelle gekommen? Weil das ist ja, egal welche Diätform man jetzt betreibt, ob man Low Carb macht, ob man vegan, vegetarisch oder so macht, warum bist du zu, oder gibst du den Tipp für ökologische Lebensmittel?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich sage extra mehr ökologisch und weniger konventionell, nicht gar kein konventionell oder nur noch ökologisch, weil längst nicht jeder Betrieb, der ein Ökosiegel auf seine Lebensmittel machen darf, auch wirklich extrem gut ökologisch wirtschaftet, während es konventionelle Betriebe gibt, die machen das schon ohne Ökosiegel so, weil sie einfach an eine gute landwirtschaftliche Praxis halten beispielsweise.
Ja.
Und natürlich, das Öko- oder Biosiegel ist in seiner Form und auch viele andere Ökosiegel, die jetzt nicht dieses Standard von der Europäischen Union Siegel sind, liefern einfach so ein bisschen eine Grundstandardgarantie, dass eben da bestimmte Dinge wie Antipestizide oder Düngemittel oder eben auch Antibiotikabehandlung bei Tieren und solche Dinge und auch Tierhaltungsbedingungen eingehalten werden und kontrolliert werden sollten. Ja, auch da gibt es immer wieder mal Vorfälle, aber es ist besser als gar nichts in Anführungsstrichen. Und deshalb sage ich, also diesen Weg muss man schon unterstützen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch dort auf Dauer ein Effizienzproblem auftreten wird. Also wir werden in manchen Bereichen immer an Wachstumsgrenzen und Versorgungsgrenzen stoßen. Und da spielt dann wieder auch, was wir vorhin schon hatten, neben Bevölkerungswachstum, also mehr Bedarf, auch die Bodenregeneration, die ja schlichtweg natürlichen Regenerationsmechanismen eine große Rolle. Da gibt es sehr viele gute Ideen und Ansätze, die teilweise sogar besser funktionieren, wenn man sie mit ein paar, sagen wir mal, Anstößen und Methoden aus der konventionellen Landwirtschaft noch verstärken würde, ohne dass das den ökologischen Gedanken eben schmälern würde oder den Effekt. Und dann würde auch der ökologische Landbau deutlich effizienter und wachstumsorientierter funktionieren können, ohne eben die Belastungsfaktoren, die manchmal in der konventionellen Landwirtschaft auftauchen. Deshalb ist das eher so ein Credo für eine neue ökologische Landwirtschaft, die eben eigentlich die positiven Eigenschaften von konventionell und ökologisch vereint.
Ja, klingt schon fast, als wenn es eine neue Art ist, dass es dann weder das eine noch das andere ist, als wenn wir fast schon ein neues Wort dafür bräuchten.
Ja, also vielleicht, ich bin großer Freund des Integrative Thinking nach Roger L. Martin. Also es lohnt sich mal reinzugucken. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Man nimmt einfach verschiedene existierende Dinge und kombiniert nur die positiven Eigenschaften und guckt dann mal, was rauskommt. Anstatt quasi das eine mit dem anderen niemals verbinden zu wollen, weil es so mal in einer Verordnung festgehalten wurde, jetzt im Sinne von der Öko-Verordnung. Ja, oder warum soll ich jetzt, also die vegane Ernährung hat tolle Gerichte, hat tolle Erfindungen gebracht. Also ich gehe selber super gerne in vegane Restaurants, weil die total kreativ sind. Und wenn ich so betrachten würde, und das ist auch in der nationalen Verzehrstudie, wenn man das mal durchrechnet, wie viel pflanzliche Anteile sind, dann sind da 75% pflanzlich etwa, oder sagen wir eher 70, aber 30 tierisch, also 70% sind die Leute eh schon vegan. Und wenn man denen den Anreiz verschafft, dann kommt sie vielleicht auf 80 oder sogar 90%, wenn das eben verträglich ist. Und warum soll man eben das eine ausschließen, wenn es gute Dinge mit sich bringt? Aber man muss es ja nicht eben zum Dogma, wie vorhin gesagt, machen.
Ich glaube, weil man damit keine Partygespräche, also jetzt feiern wir eh keine Partys, aber dass man keine Partygespräche gewinnt, wenn man etwas Mittelmäßiges tut. Also das Krasse, dieses Gefühl von, ich bin jetzt vegan oder ich fresse Fleisch, ja, also als diese zwei Extreme, dass man mit dieser Mittelmäßigkeit also einfach unattraktiv als Gesprächspartner ist, weil man kann nichts erzählen. Ja, und gleichzeitig.
Ja. Ja, das wirkt halt so sehr langweilig.
Ja,
also
total.
Wir haben große Themen, die wir auf dieser Welt besprechen müssen und die politisch wahnsinnig wichtig sind und wegweisend sind für die nächsten Generationen. Und wir sprechen darüber, dass Mittelmaß eigentlich das Richtige ist. Hört sich auf den ersten Blick viel zu einfach und langweilig an. Ja.
Ja, es ist irre langweilig und gleichzeitig ist es das Schwerste, weil Rieke, überleg nur mal, wenn wir sagen, essen Sie so viel Schokolade, wie Ihnen gut tut. Und dann muss jemand aber wissen, wie viel tut mir denn gut? Also ist es die ganze Tafel? Ist es gar nichts von der Schokolade? Diese Extreme zu leben, ist ja viel leichter. Ich esse nie wieder Schokolade oder ich futter sie jetzt komplett weg. Aber zu überlegen, möchte ich eigentlich noch ein nächstes Stück? Ist das noch gut für mich? Fühlt sich das gut an? Das ist ja die viel schwerere Variante, das Mittelmaß zu leben.
Da sind wir wieder bei dem ganz ersten Punkt von vorhin. Das Wichtigste ist die gute Informationsvermittlung. Mhm. Ich muss wissen, wie viel bekommt mir. Und zwar nicht nur im wissenschaftlichen Sinne, welches Maß an Schokolade, wenn wir dabei bleiben, ist gut für mich, sondern auch für mich selber. Wie viel bekommt mir? Wie viel ist für mich Genuss? Und damit kommen wir auch schon zum letzten To-Do, was du auch geschrieben hattest. Wie viel ist für mich Genuss und wie viel ist auch schon drüber? Also an welcher Stelle reicht es mir auch?
Schmeckt es mir nicht mehr? Mehr genießen, dafür weniger essen.
Ja. Wir haben uns direkt gefragt, weniger von was eigentlich?
Von was jetzt eigentlich?
Ja.
Genau.
Ja, das ist so ein bisschen sinnhaft gemeint. Also wir hatten es ja vorhin schon mit der Verteilungsgerechtigkeit. Wir haben theoretisch schon in den 60er Jahren einen Überschuss an Kalorien auf der Welt gehabt von etwa 200 bis 300 Kilokalorien pro Kopf. Jetzt momentan liegt der ungefähr schon so bei 400 bis 500 und in den nächsten 10 Jahren wird er noch bei über 800 liegen.
Mhm. Dann müssen wir uns nie wieder darüber Gedanken machen, ob wir genügend Patienten in der Praxis haben.
Ja, rein rechnerisch natürlich nur. Sie werden nicht alle in die Praxis kommen wegen Übergewicht. Also wir haben theoretisch genug Kalorien auf der Erde, um jeden Menschen ausreichend Energie zu versorgen. Mhm. Das heißt also, wir haben eigentlich keinen Grund, uns in der Form zu ernähren. Ich hatte das Beispiel mit Amerikanern schon gesagt, wenn man da das Übergewicht verteilen würde auf neue Menschen, dann hätte man eine Milliarde mehr auf der Welt. Und es gibt sogar Studien, die erfassen Übergewicht als Kalorien, also als Lebensmittelverschwendung, weil es schlichtweg nicht möglich, nötig gewesen wäre, das alles zu essen. Ja. Also das ist für mich auch neue Bilanzierung gewesen. Ich bin ja auch im Bereich Lebensmittelverschwendung viel unterwegs, was das betrifft. Und, aber es macht durchaus Sinn, es auch rein bilanztechnisch Übergewicht als Lebensmittelverschwendung zum Beispiel zu erfassen. Und was ich damit sagen will, wir müssen nicht so viel essen. Es reicht uns eigentlich das aus, was wir täglich an Energie benötigen, abwechslungsreich, ohne auch jetzt zu wissen, wie viel ist und was von jedem Produkt drin. Ich glaube, ein Mischköstler kann kaum was falsch machen, wenn er sich abwechslungsreich ernährt. Mhm. Und dann kommt man mit, wie Rieke das gesagt hat, auch in ein gesundes Maß, wenn man in sich reinhört und sagt, okay, ich merke das bei mir, ich esse wirklich sehr gerne Süßes und ich kann ohne Probleme eine ganze Tafel Schokolade essen und ich kaufe sie dann entweder erst gar nicht oder ich baue mir so viele Barrieren dazwischen ein bis zur Speisekammer, dass ich sie quasi nur sehr selten aufsuche.
Ja. Oder dass du die Kalorien schon alle verbrannt hast, weil du so ein paar...
Oder ich habe es schon
erklimmt. Ja.
Und also man muss sich da ein Stück weit manchmal auch selbst austricksen. Auf der anderen Seite, gestern haben wir zum Beispiel ein wunderbares Maisbrot gebacken in einer gusseisernen Pfanne. War so ein Rezept, das wir mal ausprobieren wollten. Und das wurde mit einer Zimt-Honig-Butter geschmiert.
Oh,
Und das, danach hatte ich einfach auch keine Lust mehr, noch Schokolade zu essen, beispielsweise.
Ja. Das ist ja die Schokolade.
Eben. Und das meine ich. Also man kann, es gibt aber durchaus vielleicht Menschen, die verspüren diesen Drang, aber nicht aus dem Bedarf, noch Energie aufzunehmen. Bei mir war der einfach dann gestillt, denke ich. Und dann habe ich auch keine Lust mehr. Aber es gibt eben Menschen, die haben diesen Drang einfach aus ganz anderen verhaltenstechnischen Gründen. Und da ist dann eben auch ein Fachrat, eine Expertise nötig und nicht irgendein Ratgeber, der halt intuitives Essen lernen möchte oder eben irgendwelche anderen Konzepte. Und das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, wo dann die Menschen auch, weshalb sie überhaupt dahin kommen, dass sie das an Anspruch nehmen, diese ganzen Ratgeber oder Illustrierte, die irgendwas versprechen. Wir suchen einfach Orientierung.
Ja,
und das geht am besten natürlich mit dem Extrem, wo man sagt, du darfst das und das nicht. Oder du isst nur noch Pflanzen und sonst nichts. Oder du isst nur noch Low Carb und sonst nichts anderes. oder nur Paleo und ist ja fast Low Carb, und, aber nur in Paleo-Richtung. Oder nur Clean Eating, nichts, was mehr als 5 Zutaten auf der Liste stehen hat. Und dann haben die Leute was in der Hand und sagen, okay, damit gehe ich jetzt durch den Supermarkt und suche mir nur noch die Lebensmittel raus.
Mhm, so. Genau. Also diese Ernährungsformen sind ja wirklich, das sagte mal eine Kollegin, die Dr. Imke Reese, auch aus München, die sagte, also sie hat eine Schwerpunktpraxis zu Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten. Und sie sagte, es ist eine Ersatzreligion geworden im Gespräch mit ihr. Denn Essen bietet heute das, was früher Kirche gemacht hat, also Struktur, Ordnung, Werte, Zugehörigkeit. Und gerade in so orientierungslosen Zeiten wie diesen ist das ja tatsächlich etwas, an das man sich klammern kann. Ja? Also Essen, dann weiß ich schon mal den Weg durch den Supermarkt. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das esse. Das muss hier jetzt richtig sein, weil die Werte, die ich mir selber auferlegt habe oder die mir genannt worden sind in irgendwelchen Magazinen oder so, ist jetzt das Richtige. Und das eigentlich das Schwierige ist, dass wenn es so extreme Ernährungsformen sind, dass tatsächlich sich ja Erkrankungen einschleichen können. Also das, was du eben so schön gesagt hast, wenn man so ein Mischköstler ist und von jedem bisschen was und dann darf es auch mal konventionell sein und es darf auch Bio-Lebensmittel sein und es darf auch mal verarbeitet sein, aber es sollte möglichst unverarbeitet sein. Das ist natürlich etwas, wo man dann sagt, ja, so einfach ist das.
Ja, aber es macht natürlich auch wieder haltlos, das stimmt. Also wenn es nichts ist, woran man sich festhalten kann, nur noch dieses Produkt mit diesem Logo oder jenem Siegel, ist es natürlich auch, umso größer die Auswahl ist, umso schwerer seine Auswahl zu treffen.
Mhm. Ja, also da schließt ja mein Buch dann an und unsere beiden Bücher lagen ja freundlicherweise bei der Buchhandlung bei dir um die Ecke direkt nebeneinander. Dass es einfach wieder eine Orientierung gibt, ohne den Fehler zu finden im Detail. Also, dass man sagt, das geht auf gar keinen Fall. Malte, als du für dieses Buch recherchiert hast, die Ökobilanz auf dem Teller, was wir mit unserem Essen oder wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können, sind dir da die Ohren geklingelt vor lauter Informationen, die du gesammelt hast?
Also, da bin ich so ein bisschen ein Nerd.
das erklärt einiges.
Und also ich, wie soll ich das sagen, ich liebe es quasi in Datenbanken rumzustöbern und zu gucken, wenn ich die Rohdaten mal in einen Excel-File eingebe und das einfach nur eine simple Korrelation berechne, ist es dann wirklich so, wie es immer irgendwo steht? Oder beim Wasserverbrauch habe ich gesehen, dass in dieser Quelle, die da immer überall zitiert wird, ein riesen Datensatz an Rohdaten verfügbar ist, wo noch für zig andere Länder, unter anderem eben Deutschland, der Wasserverbrauch für diese ganzen Lebensmittel steht, aber das wird nie zitiert in den Medien, ja, auch nicht in den einschlägigen Büchern von den anderen Experten. Und da frage ich mich immer, recherchieren die nicht, haben die keine Lust, ist das absichtlich nicht verbreitet und warum lesen sich keine Import- und Exportstatistiken durch von Futtermitteln, um dann das mal in Relation zu setzen, was ich vorhin gesagt habe, oder auch das Thema Wasser. Da muss man nun nicht mal in Daten irgendwie Nerd sein. Da reicht es, wenn man nur googelt beim Umweltbundesamt, dann steht da, dass deutsche Landwirtschaft nur 1% des deutschen Frischwassers verbraucht. Also sprich, diese 70% Frischwassereinnahme weltweit für die Landwirtschaft, das ist ein weltweiter Durchschnittswert. Und in Europa liegt er nur noch bei 20%, vor allem wegen den südeuropäischen Ländern. In Deutschland liegt er gerade mal bei 1%. Also es ist hier eigentlich eine ziemlich infame Unterstellung, wenn man dann behaupten würde, die Landwirtschaft wäre der größte Wasserverschwender. Nur weil das 70% weltweit sind beispielsweise.
Das heißt, dein Ansatz ist immer zu schauen, für wen trifft was eigentlich zu?
Genau.
Also, wenn das für Deutschland nicht zutrifft, ist das aber Regionen wie Almeria in Südspanien, wo diese riesigen Gewächshäuser stehen, wo man ein nicht fruchtbares Land fruchtbar machen möchte beispielsweise. Sind das so Regionen, wo der Wasserverbrauch so hoch ist, also wo man so künstlich Regionen schafft, um, ich sage jetzt mal, den europäischen Markt zu bedienen?
Ja, definitiv. Also das sind dann eben genau solche Regionen, wo man dann einfach gucken kann, wenn ich jetzt die Tomate im Winter aus Spanien kaufe, dann ist die vermutlich eben nicht in der Saison, genauso wenig wie hier. Also das kann man dann einfach auch ein bisschen steuern. Ich meine, das ist aber auch jetzt nicht schlimm, wenn man mal einmal im Winter in Deutschland die Tomate aus Spanien kauft. Also das ist jetzt so extrem ist es dann eben auch nicht. Aber man muss einfach mal wissen, oder auch Avocados aus Chile oder Kalifornien sind nun mal extrem wasserbedürftig. Und das hat ja inzwischen da quasi ganze Flüsse in Chile ausgetrocknet. Mhm. Und da muss man auch wieder fragen, das ist so in so vielen veganen, vegetarischen Gerichten drin. Ich komme nie auf einen 360-Grad korrekten Ethik-Kompass, sondern es gibt immer irgendwo etwas, wo ich mich entscheiden muss, auch zwischen meinem eigenen Menschsein, der mit dem Genuss auch zusammenhängt oder das mit dem Genuss zusammenhängt und mit dem eigenen Leben, kann ich das eben noch dann wieder vertreten oder nicht. Und ich finde das Buch von Nils Binnenberg wunderbar. Ich habe es satt, kennt er vielleicht. Er ist kein Ernährungswissenschaftler, er ist Journalist, mhm. hat vorher in der Modebranche gearbeitet und hat dann über verschiedene Ernährungsstile sich bis zur Orthorexie, also bis zur krankhaften Gesundernährung durchgearbeitet, mhm. dass er quasi am Ende nur noch irgendwie 40 Kilo wog oder was auch immer, weil er gesagt hat, also er muss vegan, clean eating und noch glutenfrei alles Mögliche machen. Und also der hat dann ein richtig tolles Buch geschrieben, was auch faktisch richtig gut also von ihm recherchiert ist. Und das zeigt einfach, man kann es ad absurdum treiben, das ganze mhm. Thema. Und den gesunden Verstand zu benutzen, ist dann meiner Ansicht nach immer am besten. Auch was das Thema gesund altern angeht beispielsweise, das ist so ein anderer Kontext, in dem vielfach jetzt immer wieder empfohlen wird, sich so zu ernähren wie irgendjemand auf Okinawa oder auf anderen dieser Blue Zones. Und wenn man sich das anguckt, also ich war ja selber auf Okinawa, ich habe mir dann auch Verzehrsstudien rausgesucht, die es dazu gibt aus Okinawa. Also die essen zum Beispiel viel mehr Schweinefleisch als die Japaner auf den Hauptinseln. Aber das würde hier nie jemand schreiben, weil das viel besser passt, diese lila Süßkartoffel hier als exotisches Superfood zu verkaufen.
Absolut, weißt du. Und als ich das wiederum las in deinem Buch des gesunden Alterns, da dachte ich, ist ja irre. Wir haben unlängst einen Blog dazu geschrieben zur Okinawa-Diät, weil Saskia aus unserem Team hat die total fasziniert und sie hat recherchiert zu dem Thema und ist nie über Schweinefleisch gestolpert oder die Aussage, die du getroffen hast. Und dann habe ich das zu Saskia gesagt und sie so, ich habe aber gut recherchiert und ich so, ja, das glaube ich dir. Es ist nur nicht so, dass man das also sie hat sicherlich nicht so gut recherchiert wie du, wenn du da die Verzehrstudien vor Ort dir anschaust. Das ist klar, so weit reichten die nicht. Aber dann ist es eben so spannend, wie sich so Mysterien aufbauen, dass man auf einmal so und so sich ernähren müsste. Und das ist jetzt das ewige Leben oder die ewige Jugend oder der absolut antioxidative Faktor, dass man auf gar keinen Fall zur Zellalterung beiträgt.
Ganz genau. Und da wird aber vieles, also das sind unterschiedliche Verzerrungsmechanismen, die da auch absichtlich von gerade, wenn Nicht-Experten, also hauptsächlich Wissenschaftsjournalisten, wie einschlägige Bestseller, die ich jetzt nicht nochmal erwähne, die aber seit Monaten und Jahren auf den Bestsellerlisten stehen, einfach.
Wenn man sich fragt, warum.
Ja, und zigfach erzählen bei jeder Gelegenheit, dass es diese Blue Zones gibt und dass da die Menschen so alt werden und so weiter und so fort. Und das wird dann von anderen Autoren auch einfach ungeprüft übernommen. Und dann glaubt sogar manch Ernährungswissenschaftler hinterher noch, dass das eben ja wahrscheinlich so ist, weil man nicht eben bis zur Quelle, Rohquelle vorstößt. Und wenn man auf Okinawa ist, ich wette, auch diese Autoren, die das behaupten, waren selber nie auf Okinawa. Sonst hätten sie nämlich gesehen, dass da an jeder Ecke das Agu-Schwein lebt und das Schweinfleisch von dem, das wird 100% verwertet, also es wird bis auf die Knochen dort verwertet. Mhm. Ich habe selber dann eine Suppe gegessen, da hatte ich plötzlich so einen knochigen Gelee-Klumpen im Mund und dachte, was ist denn das? Und dann haben die gesagt, ja, das ist das Knie. Wird halt auch noch ausgekocht. Und also die verzehren das auch zu 100%. Und das muss man halt einfach sehen. Und die Verzehrstudien, da habe ich dann geguckt, bin ich irgendwie hier auf der falschen Insel gelandet. Dann habe ich gesehen, das ist ja faktisch so. Also da gibt es gar nichts zu drehen. Und ich war letztes Jahr in der Schweiz auf der Recherche mit meiner Frau. Und da haben wir im französischen Teil französische Ernährungsbücher uns angeguckt in den Büchereien. Und da habe ich zwei interessante über Okinawa gefunden. Die berichten auch exakt das. Also ich weiß nicht, warum das von deutschen Autoren, die darüber berichten, nicht berichten. Und ein sehr interessantes Detail, weshalb ich diese 100-jährigen Übertragungen für absolut unwissenschaftlich halte, ist, die Menschen, die dort so alt werden, also A, ernähren sie sich erst seit dem Zweiten Weltkrieg so, weil vorher war das eine Hungerregion. Und diese Menschen, die heute so alt werden, die sind tatsächlich im Durchschnitt die Frauen 1,37 Meter und die Männer 1,47 Meter groß. Also die haben eine extreme Hungerzeit gemeistert damals, haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine, also es ist klassisches Stunting von der Mangelernährung. Und dann gehen die quasi nach dem Weltkrieg in eine von den Amerikanern beförderte wirtschaftlichen Aufschwung mit besserem Nährstoffstatus, mehr Nahrungsmitteln, verbleiben noch aber auch in ihren traditionell verhafteten Kulturen. Und das ändert sich ja momentan auch da. Und haben also aber eine körperliche Resistenz entwickelt, die ihnen ermöglichen, quasi auch jetzt noch ewig zu leben im Vergleich zu uns. Ja. Und andere Regionen schaffen das ja nicht so. Also auf Sardinien gibt es auch eine Blue Zone. Die haben übrigens Nationalgericht, das heißt Su Porchetto, eine wunderbare Spanferkel. Das wird auch nirgendwo hier berichtet. Und so kann man also wirklich diese Blue Zones-Theorie am Ende als eine sehr schöne regionale Bevölkerungsstudie charakterisieren, weil tatsächlich viele Hundertjährige da leben im Durchschnitt, also auf die Bevölkerung, Gesamtbevölkerung betrachtet. Aber das sind Inseln mit einer hohen genetischen Homogenität. Und man kann den Samen genetisch von dem Italiener unterscheiden, also in genomweiten Studien. Und das sind viele Einflussfaktoren, die da reinspielen.
Ja, ja. Und die Rehabilitation des Schweinefleisch fängt ja hier jetzt allmählich auch an. Also, dass wir mal wieder darüber nachdenken, was kann eigentlich ein Schweinefleisch auch alles? Es ist natürlich auch ad absurdum geführt worden, wie wir sie zum Teil mästen, klar. Aber dafür kann das Schweinefleisch ja nichts. Das Schweinefleisch an sich ist ja ein tierisches Lebensmittel, was nicht so übel ist, wie sein Ruf es ihm vorauseilt. Fährst du immer zu den Orten, über die du schreibst? Also warst du in allen Blue Zones schon?
Nee, um Gottes Willen, also so viel Zeit habe ich da auch nicht. Aber Okinawa ist halt die mit den deutlich höchsten Dichtern, 100-Jährigen, und am weitesten weg und wird am weitesten als sozusagen dieses wunderbar exotische Storytelling, was dann halt so ein Journalist, da kann er wahrscheinlich einfach nicht widerstehen, das dann so zu verkaufen, als wäre das quasi das Paradebeispiel. Ich meine, der vorgemacht hat, ist Dan Büttner, der amerikanische Journalist, der das auch weltweit bekannt gemacht hat unter diesem Storytelling. Und ein Laie kann da gar nicht durchblicken. Der wird einfach sagen, hört sich gut an, glaube ich, mache ich und fertig. Und am Ende muss man wirklich verurteilen. Ich war auch überrascht, wenn man vorletztes Jahr in Moskau zum Beispiel, um einfach zu gucken, ist ein Land mit der niedrigsten, eines der Länder mit der niedrigsten Lebenserwartung in den europäischen Ländern. Und einfach mal zu gucken, wie ernähren die sich da vor Ort. Da spielt ja zum Beispiel vegane Ernährung gar keine Rolle. Und vegetarisch kommt so ein bisschen vielleicht, aber die haben eine ziemlich basismäßige, traditionelle Versorgung. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also da fehlt es eigentlich nicht an Nährstoffen. Dann habe ich da auch näher recherchiert. Und dieser Knacks, der denen heute noch nachhängt, ist schlichtweg seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo das Gesundheitsministerium nicht mehr existent war und auch Versorgungsengpässe aufgetreten sind. Aber das holen die jetzt langsam wieder auf, genauso wie die Chinesen. Also da gibt es ja dann diese China-Study, die überall verkauft wird als der Beweis für die gesundheitlichen positiven Effekte der veganer Ernährung.
Was ist da der Knackpunkt bei dieser China-Study? Was ist, also die ist mir auch schon sehr häufig entgegengekommen und ich habe mich da nicht darum bemüht, sie näher zu verstehen. Ich weiß nur, dass es eine Kritik an der China-Study gibt und dass die nicht so aussagekräftig ist, wie es von vielen erhofft wird, die sich für dieses Tierfreie aussprechen. Was ist der Punkt bei der China-Study?
Ja. Also der Punkt ist, also das hat übrigens auch Professor Leitzmann, der ja eigentlich auch inzwischen sehr starker Vertreter veganer Ernährung ist, in einem schönen Beitrag beim UGB, gibt es online, geschrieben. Die China Study ist methodisch absolut unterste Schublade. Da gibt es überhaupt gar nichts abzuleiten für irgendeinen positiven Effekt einer veganen Ernährung. Wofür sie dienen kann, oder das Buch, die China Study, besser gesagt, das sagt auch der Professor Leitzmann in seiner Replik, das Buch, die China Study, das dann immer so angeführt wird, hat er auf den letzten 10 Seiten oder 15 Seiten bezieht sich das auf die China Study und da auch wirklich unter allem Vorbehalt. Der Rest dreht sich einfach um generelle Ernährungsempfehlungen und positive Effekte pflanzenbasierter Ernährung, die auch nicht so falsch sind, wie sie da drin stehen. Also das kann man durchaus lesen. Die China Study selbst wurde aber in den Zeitraum durchgeführt, also in den 70er Jahren, vor allem, wo dann China noch ja im großen Maße aus der letzten Hungerkrise rauskam und Ende der 50er, Anfang der 60er stattfand. Da sind da man sagt, offiziell 30 Millionen Tote bis zu 70 Millionen Tote aufgrund von planwirtschaftlichen Fehlern entstanden. Also ein unterernährtes Land, in dem dann eine Studie durchgeführt würde, erstmal mit riesen Blutabnahmen, also tatsächlich die größte Studie aller Zeiten. Allerdings haben sie die Ernährungsgewohnheiten 10 Jahre später abgefragt. Das ist natürlich schwierig, also dann daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und zu allem Überfluss wird sie jetzt eben 50 bis 60 Jahre später ausgegraben und als Beweis für die gesundheitlich positiven Effekte veganer Ernährung herangeführt. Und das ist natürlich eigentlich komplett Blödsinn, aber wird halt gerne angenommen als Story.
Wir kennen das ja auch aus dem Cholesterinmythos, auf welcher falschen Datenlage diese Aussage rührt. Und wir kennen das von der offiziellen Ernährungsempfehlung, was da die Datenlage wirklich waren. Also von den Studien, die alle genutzt worden sind, um unsere offiziellen Ernährungsempfehlungen zu nutzen, waren es letztlich 6 hochwertige RCTs, also randomisierte, kontrollierte Studien. Und 5 von diesen 6 Studien waren mit Menschen gemacht worden, nur Männern übrigens, obwohl das hier für alle gilt, auch für uns Frauen diese Empfehlung. Und 5 von diesen 6 Studien waren mit Männern, die schon Vorerkrankungen im Herzen hatten. Das heißt, wir empfehlen etwas für Gesunde auf Datenbasis von Menschen, die Vorerkrankungen haben. Und das ist ein riesiges Fragezeichen, warum es eben sich so lohnt, wenn man mit Ernährungswissenschaftlern sich unterhält, die die Datenlage oder die Originalstudien auch immer kennen. In unserem Podcast mit Nikolai Worm, Professor Dr. Nikolai Worm, hat er das auch so deutlich gemacht als Appell an unsere Kollegen, und die wir vom Fach sind, immer in das Original reinzuschauen, also Studien lesen. Denn es bringt nichts, wenn wir einfach nur weiterreden, was irgendein möglicherweise laienhafter Journalist geschrieben hat oder jemand, der wirklich gar nicht vom Fach ist. Ja.
Absolut.
Wir werden aber ja in unserer Zunft darauf dann angesprochen, was halten Sie denn davon? Und solche Fragen kriegst du sicherlich auch häufig, oder?
Ja, natürlich. Und meine Antwort ist halt häufig ernüchternd, weil ich einfach sage, das kann man vergessen. Ich schreibe ja auch viele Buchrezensionen inzwischen. Ich habe auch jetzt als nächstes habe ich hier diese schönen Bücher. Die habe ich jetzt komplett mal durch. Also einmal hier Dr. Michael Greger.
How Not to Diet, ja.
Und dann noch das How Not to Die. How Not to Die. Und also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das hier ist quasi eine Bibel. How Not to Die. Wirklich, die mit 100 Millionen von Studien suggeriert, dass es sich hier um eindeutigen Beweis handelt, dass eben aus seiner Sicht eine vegane Ernährung die beste der Welt ist. Und das kann man einfach so nicht unterschreiben, zumal er auch da sich in vielen Fällen widerspricht. Während das How Not to Diet beispielsweise ein ziemlich guter Überblick über alle möglichen Faktoren für ein gesundes Gewichtsmanagement ist. Also da würde ich halt auch, ich meine, der Dr. Michael Greger ist ein Mediziner, der offenkundig aber auch tierethische Interessen vertritt, und das ist ja auch in Ordnung. Und in dem einen Buch schafft er das halt sehr gut, mit dem How Not to Diet auch auseinanderzuhalten. Und in dem anderen tendiert er aber stark zur veganen Ernährung, die dann auch zu verkaufen, indem er auch Kleinststudien nennt und Ministudien und Mäusestudien. Und wir sind ja natürlich alle inzwischen auch auf dem Standpunkt, dass oder wissenschaftlichen Standpunkt und Fortschritt, dass man eben Tierstudien prinzipiell nicht auf den Menschen einfach so überträgt. Und das machen Bestseller-Autoren häufig am laufenden Band, dass sie da irgendwelche, auch jetzt mit dem Thema Mikrobiom, alles Mögliche von Mäusen und Ratten bis hin zu Hunden und Affen einfach auf den Menschen übertragen. Und dann steht das in der Zeitung, weil der Journalist oder Redakteur das auch nicht besser weiß. Und dann glauben die Menschen, sie müssten jetzt eben noch ihre Ballaststoffmengen verdoppeln. Und ich habe das jetzt letztens erst bei Spiegel Online gelesen. Da wurde da sogar das Mikrobiom als Schutzfaktor für Corona verkauft. Und der Journalist hat dann eben da zitiert, dass wir deshalb mindestens 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe am Tag essen sollen. Und dann habe ich in die nationale Verzehrstudie geguckt und da stand, dass Frauen 25 Gramm Ballaststoffe im Durchschnitt am Tag essen und Männer 23 Gramm. Und dann dachte ich mir, warum steht sowas in einem der reichweitesten Medien, Online-Medien in Deutschland, obwohl es gar keine Relevanz hat, weil die Menschen essen ja genug Ballaststoffe. Abgesehen davon, dass ich sehr stark bezweifle, dass das Mikrobiom einen vor Covid-19-Infektionen schützt, wie es da impliziert wurde. Und das sind halt aber so Sachen, da fehlt eine Fachredaktion. Mhm. Und das ist natürlich auch bei Verlagen, da fehlt ein Fachlektorat, weil das ja keine Fachverlage sind. Mhm. Aber das, wenn man das denen anbietet, das habe ich ja oft schon gemacht, dass ich gesagt habe, gib das doch mal vor einem Ernährungswissenschaftler, dieses Buch, dann können wir zumindest die Fallstricke rausholen und dann ist es vielleicht gar kein schlechtes Buch mehr, weil ja auch Ernährungswissenschaftler häufig ein Problem haben, die Sachen zu vermitteln, verständlich. Und das kann vielleicht ein Journalist viel besser. Und da sind aber auch viele Verlage einfach, die leben eben vom Verkauf. Die wollen manchmal auch gar nicht, dass die steile These rausgestrichen wird, sondern die wollen die steile These, das verkauft sich und dann haben alle Geld verdient.
Dann haben alle Geld verdient und wir sind aber nicht schlauer als zuvor. Ich könnte dir stundenlang zuhören, Malte, und das ist, glaube ich, auch ein Fass ohne Boden. Wenn ich jetzt Revue passieren lasse, was wir heute besprochen haben, dann ist es ja eigentlich auch ernüchternd, was du sagst, weil du keine steile These hast, oder? Also du kannst, außer die steile These ist, moderat oder wie wäre deine steile These?
Also meine These ist ja eigentlich sehr steil im Vergleich zu den anderen steilen Thesen, weil ich ja sage, du kannst alles essen, nur nicht zu viel davon. Und das ist ja schon mal eine sehr steile These, muss ich jetzt sagen. Weil es ja gar nicht impliziert, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn man alles isst.
Ja.
Und einfach nicht zu viel isst. Und ja, Ernährung, hat ja mal Frau Professor Daniel gesagt, ist eigentlich eine ziemlich langweilige und einfache Sache, wenn man sie richtig macht. Und das ist vielleicht der Grund dafür, dass es so schwierig ist.
Möglicherweise ist es so. Wenn du eine Fake News aus der Welt schaffen wolltest, ich glaube, in deinem Kopf sind, oder ich kann mir vorstellen, in deinem Kopf sind viele, aber wenn du eine Fake News aus der Welt schaffen wolltest, welche ist das?
Intervallfasten verlängert nicht das Leben.
Okay, also die muss raus. Oder Intervallfasten verlängert das Leben?
Nee, verlängert nicht das Leben. Also das wird ja vielfach behauptet, nur weil 2016 Nobelpreis verliehen wurde für dieses Phänomen der Autophagie, also dieser molekularen Zellreinigung, die dann gestartet wird, wenn die Zelle auf Energieentzug ist. Und das ist auch richtig so. Nur auch da ist es wie im Tierversuch, also dass das, was in der Zelle passiert, am Ende sich auf so einen komplexen Organismus wie den Menschen auswirkt, indem es die Lebenszeit verlängert, das ist ja überhaupt nicht bewiesen. Mhm. Wird aber allerorten schon quasi auf jeden Ratgeber und in jede Schlagzeile gedruckt, nur weil Eckhard von Hirschhausen und noch irgendwelche anderen Promis jetzt Intervallfasten.
Aufs Frühstück verzichten.
Also das ist egal, wie man nun Intervallfastet oder fastet, auch die Regionen in der Welt, also die Länder, die ja muslimisch geprägt sind und tatsächlich jedes Jahr konsequent Fastenzeiten einhalten, haben mitunter deutlich weniger Lebenserwartung als die westlichen Industrienationen, wo bekanntlich wenig gefastet wird. Und dieses Intervallfasten wird also nicht irgendein Menschen sein Leben verlängern, wie es verkauft wird. Ja. Das ist für mich eine absolute Fake News.
Ja.
Solange es nicht bewiesen ist, möchte ich noch da hinzufügen. Es wird aber noch mehrere Generationen dauern. Deshalb sollte man es halt nicht voreilig in die Welt rausrufen.
Mhm.
Vielleicht haben wir dann bald unsere nächste Blue Zone, weil alle jetzt Intervallfasten. In 50 Jahren schreibt Okinawa über uns.
Genau.
Das also, könnte sein.
Ja, das Leben muss gesund oder nachhaltig sein, nicht irgendein Faktor von den vielen Einzelfaktoren, sondern tatsächlich größer zu denken.
Ja, für mich die schönsten Botschaften, die wir jetzt daraus super mitnehmen können, ist, dass zum einen eine gute Ökobilanz auf dem Teller auch eine super Bilanz für unsere Gesundheit ist. Also umweltbewusst essen und gesund essen hängt unmittelbar zusammen. Das ist ja eine wunderschöne Botschaft. Und ich darf mich an meinen eigenen Werten orientieren. Möchte ich selber ethisch vertreten, Tiere zu essen? Möchte ich selber den Wasserverbrauch von einer Avocado weiter nach oben treiben, weil ich 5 Stück pro Woche esse oder eine im Monat? Und das sind alles Dinge, die ich selber für mich festlegen kann. Und das ist ja auch eine sehr entspannende Botschaft. Also sie ist vielleicht auch ein bisschen haltlos, aber haltlos bedeutet auch sehr viel Spielraum für mich selber und Freiheit in meiner Entscheidung.
Mhm. Und das finde ich ist sehr gut zusammengefasst.
Eine sehr tolle Botschaft, die wir aus dieser Haltlosigkeit ziehen können.
Ja. Das ist richtig. Malte, 3 Wünsche geben wir dir. Fake News wissen wir und 3 Wünsche, positiv ausgedrückt. Was wünschst du dir für die nächste Zeit? Und die Zeitspanne darfst du entscheiden.
Also ich wünsche mir absolut, dass in der nächsten Zeit wieder ein normales Leben möglich ist. Das ist ein sehr großer Wunsch. Mit Reisen, mit Ausgehen, Rausgehen, Leute treffen, das wäre wirklich schön. So mittelfristig wäre mein größter Wunsch, dass tatsächlich viel mehr Menschen miteinander kooperieren, sich austauschen, weil ich finde immer solche Sachen wie Flugscham sind nur dann auch begrenzt vielleicht noch sinnvoll zu verursachen, wenn irgendwie trotzdem international die Menschen miteinander verkehren. Und ich habe ja gesagt, wenn man nicht mal vor Ort irgendwo ist, meine Frau ist Brasilianerin, wenn ich nicht in Brasilien schon zigmal gewesen wäre, was mit Sicherheit meinen CO2-Fußabdruck verschmälert hätte, dann wüsste ich nicht, was aktuell zum Beispiel auch unter diesem Präsidenten, der schrecklich ist, dort für einen Schaden angerichtet wird und dass die Menschen dort alle eigentlich sehr gute und nette und liebe Menschen sind. Und das gilt für viele Länder. Auch in Russland habe ich mich gewundert, wie sehr doch dort auch eine offene Kultur auf der Straße herrscht und nicht nur die Bilder, die wir hier manchmal sehen, wo irgendwelche Polizisten in Schutzauskleidung Demonstranten niederknüppeln. Also das muss man wirklich sehen und dann ein besseres Verständnis für die Welt entwickeln. Und das Dritte wäre tatsächlich, dass wir alle wirklich ein ausgewogenes und gelassenes Verhältnis zur Ernährung entwickeln. Mehr habe ich momentan nicht.
Mehr nicht. Ja, das ist ein super Schlusswort.
Malte, herzlichen Dank. Also das Buch ist wie ein Krimi, das gesunde Altern ist ein Buch, oder das Geheimnis des gesunden Alterns ist ein Buch, was Freude macht aufs Älterwerden und auch zur Gelassenheit anregt. Und von daher, ich muss noch eine letzte Frage stellen.
Gerne.
Eine letzte. Du hast ja das Buch geschrieben, Die Kaffeeapotheke. Und Rico und ich sind Kaffee-Junkies. Also ich glaube, bin die größere Abhängige von uns beiden. Sag uns, warum wir damit total richtig liegen, Kaffee zu trinken.
Damit halt gut schlafen kann.
Damit ich ein gutes Gewissen habe.
Also mein Prinzip ist ja immer zu zeigen, dass Lebensmittel nicht ungesund sind.
Ja.
Und deshalb, da gibt es dann eben manche, von denen das behauptet, weil kein Lebensmittel ist prinzipiell ja ungesund. Beim Kaffee gibt es da auch Millionen an Mythen aus verschiedensten Richtungen. Und da gab es eben jetzt in den letzten Jahren schöne Studien, die gezeigt haben, auch Übersichtsstudien gezeigt haben, also wenn Kaffee eines ist, dann ist es nicht ungesund. Dann ist er nicht ungesund. Im Gegenteil, also alle Assoziationsstudien, es gibt ja keine kausalen Studien, die jetzt zeigen, ich trinke heute eine Tasse Kaffee und bin morgen seltener krank, sondern im gesamten Kontext sieht man aber, Kaffeetrinker haben seltener bestimmte Krebserkrankungen. Ganz stark ist der Zusammenhang auch im Darmkrebs beispielsweise. Haben auch seltener Leberkrebs, da ist er am stärksten. haben aber auch insgesamt weniger Lebererkrankungen, auch die nicht alkoholische Fettleber, also gerade wieder beim Thema Kohlenhydrate. Dann haben sie auch weniger Herzinfarkte und noch deutlicher, sie sterben seltener, wenn sie einen haben, was natürlich schön ist. Besser wäre, man hätte erst gar keinen. Aber Thema Diabetes, auch Risikoreduktion und auch beim Thema Bluthochdruck ist man längst davon weg, dass es eben die blutdrucksteigernde Wirkung hat. Also es kann eine haben, ist allerdings auch dann mit dem Gewöhnungseffekt wie sonst auch beim Koffein dann irgendwann nicht mehr messbar. Insofern, genau, ich habe noch vergessen, die degenerativen, neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Demenz, auch überall sind Kaffeetrinker seltener betroffen. Man sagt, es liegt vielleicht da am Koffein, weil auch andere koffeinhaltige Produkte haben diesen Effekt, aber nicht so stark wie das Gesamtgetränk. Und das kommt auch bei den anderen genannten Erkrankungsbildern scheinbar zum Tragen, dass einfach da diese Melanoidine, das ist der schwarze Kaffeefarbstoff, der macht ein Viertel der gelösten Substanzen im Kaffee aus, also eine ganze Menge. Und die gibt es nur im Kaffee, weil halt beim Röstprozess der Kaffeebohne entsteht aus diesem, der Zusammensetzung spezifisch der Kohlenhydrate und Proteine im Kaffee, in der Rohbohne. Mhm. Das ist ja nicht viel, was da drin ist, aber das reicht aus, um diese Melanoidine, diese Röstfarbstoffe zu bilden. Und die haben scheinbar ein sehr hohes antioxidatives Potenzial. Was davon wirksam ist, kann man jetzt nicht genau sagen und wie viel das dazu beiträgt, zu diesen protektiven Effekten. Neben den Chlorogensäuren ist eine weitere Substanzgruppe. Aber es ist tatsächlich bei anderen Lebensmitteln eben nicht dieser starke Zusammenhang erkennbar. Und da muss man natürlich jetzt auf der anderen Seite sagen, es nimmt nur bis zu 5 Tassen am Tag zu, dieser protektive Effekt. Aber beginnt schon ab der ersten Tasse Kaffee. Und ich habe ja schon gesagt, 2 Tassen Kaffee am Tag, die kann man ruhigen Gewissens trinken, auch von der Ökobilanz her. Ja. Also da kann man schon ein bisschen was mitmachen.
Dann ist es gut zu wissen, dass Heikes Tasse so ungefähr einen halben Liter fasst.
Nein, ich trinke schon 2-mal am Tag einen dreifachen Espresso und das kommt ja dann ungefähr.
Ja.
Und ich habe einen ganz wunderbaren Kaffee, der kalt auch schmeckt wie Kakao.
Ja.
Das ist der Kaffa-Kaffee aus dem Hochland Äthiopiens. Den habe ich als erstes bei Globetrotter gefunden und mittlerweile ist er auch Naturland zertifiziert. Und dieser Kaffee ist einfach ein Traum, ein echter kulinarischer Traum und ein Highlight.
Aber den muss ich mir mal bestellen. Und du kannst ja natürlich auch immer, wie bei allen Lebensmitteln, ausgleichen. Wenn du dann mehr Kaffee getrunken hast, dann guckst du einfach abends ein bisschen weniger Netflix oder du fährst ja eh schon mit dem Fahrrad oder guckst gar kein Netflix. Oder
was, Malte? Es ist ja jetzt die Zeit noch des Fastens. Wir sind noch vor Ostern, während wir diesen Podcast ja aufnehmen. Ich mache Fernsehfasten.
Ja, super.
Dann
kannst du dir locker mal noch ein Espresso gönnen.
Also, und was mache ich für eine Stunde Duschen weniger?
Also eine Stunde, du duschst eine Stunde.
So lang dusche ich ja nie. Also ich sage jetzt mal 10 Minuten duschen, wenn ich das wenn ich das mal auslasse, was dürfte ich dafür dann konsumieren?
Also für 10 Minuten duschen könntest du zum Beispiel einen schönen Pfund Hackfleisch zum Beispiel, Rinderhackfleisch mal kaufen.
Aus Deutschland. Und einen Tag im Homeoffice bleiben.
Ja.
Und einen Tag im Homeoffice bleiben.
Genau.
Ja,
oder alternativ mal ein Glas Cashew-Mousse kaufen. Das geht natürlich auch.
Cashew-Mousse ein Glas, okay.
Also ein großes Glas.
Ja, okay. Und wenn ich jetzt nach München mit dem Auto führe, dann sind das ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer trennen uns, 700, glaube ich. Ne?
Ja, so etwa, ja.
Sind es 900. Ja. Dann sind es 800 Kilometer nach München ungefähr. Was dürfte ich mir dafür so leisten? 800 Kilometer weniger
Auto? Oh, das ist schon viel. Also da könntest du jetzt ernährungsbezogen schon, muss ich mal kurz überschlagen, schon alles, was du so im Durchschnitt täglich isst, könntest du da schon 1-2 Monate für essen.
Okay. Also ich kann so richtig reinhauen demnach.
Ja. Okay. Ja, das heißt, also, das, ja, genau. Also, ich spare mir zum Beispiel im Homeoffice täglich 100 Kilometer. Und das wiegt also ohne Probleme auf, was ich am Tag esse, natürlich. Wobei ich jetzt nicht sage, gut, dann esse ich halt doppelt so viel, das macht ja keinen Sinn. Aber man spart natürlich schon auf, durch das Homeoffice oder durch Fahrradfahren oder was auch immer Emissionen ein, ganz klar. Und natürlich sollte man das jetzt nicht alles gegeneinander aufwägen. Das ist auch nicht die Absicht in meinem Buch, dass man dann mehr noch isst, sondern dass man einfach sieht, okay, ich kann ja mir mal was gönnen und erlauben, auch was vielleicht mehr Klimagase verursacht und mehr Wasserverbrauch, sei es nun eben pflanzlich oder tierisch. Das gibt's ja beides mit viel Wasserverbrauch oder viel Klimagasen. Und dann verzichte ich halt im anderen Bereich meines Konsums bewusst.
Man muss das Leben leben.
Bewusst.
Bewusst. Malte, das war jetzt der Epilog. Also die.
Super.
Ich trinke weiterhin Kaffee. Ich werde dir mitteilen, wie dieser Kaffee genau heißt. Wir werden ihn in die Shownote schreiben, damit, falls andere Kaffeeliebhaber zuhören, auch dabei sind. Und das ein oder andere von dir erwähnte Buch wird sicherlich auch da drinnen sein in den Shownotes.
Ich habe mir schon ein bisschen Notizen gemacht, aber ich glaube, wir müssen noch mal nachhören.
Wir hören sowieso noch mal rein. Wir danken jetzt auf jeden Fall für dieses also wirklich total inspirierende Gespräch. Ich hoffe, ich habe am Anfang allen Zuhörern und Zuhörern nicht zu viel versprochen, dass hier ein Mann an unserer Seite war heute im Gespräch, der einfach so viel Wissen auf eine so gute Art und Weise zusammenfassen kann und sie aus einer sehr hohen Emotionalität, was Essen immer ist, in eine Sachlichkeit und Präzision auch reinbringen kann, die letztlich das Leben rund machen wird. Rieke,
ja.
Was sagst du?
Ich kann gar nicht mehr so viel ergänzen, Heike, du bist im Wortfluss heute. Ich danke dir, Malte, für diese tolle neue Podcast-Folge mit dir und freue mich schon sehr, sie bearbeiten zu dürfen, um mir alles nochmal anhören zu können. Und ja, ich glaube, vielen Dank.
Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ich danke euch beiden herzlich, auch für die Einladung. Und also wenn das alles so ist, wie ihr gesagt habt, dann freue ich mich auch umso mehr. Und hoffe, dass es einfach noch viele Menschen mehr erreicht, was unser gemeinsames Anliegen ist.
In diesem Sinne, einen schönen Abend in München, ein schönes Wochenende, noch ein bisschen mit Schnee. Und wir sagen Tschüss in Hamburg. Bis bald.
Genau. Ciao.
Alles Gute nach Hamburg. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.